Warum immer ich? Ich glaube, ich habe zu viel geredet. Wieso habe ich das nicht einfach gemacht? Kommen euch solche Grübelgedanken bekannt vor? Ich glaube, jeder macht sich manchmal verrückt oder ist selbstkritisch. Aber woran merkt man, dass es zu viel ist und wie stoppt man das Gedankenkarussell? Herzlich willkommen zu einer neuen How-To-Folge von HypeWord, deinem Podcast fürs Studium. Mit mir, Caro. Für die heutige Folge habe ich mich mit Anne Dutt getroffen. Sie ist Psychologin und Studienberaterin hier bei uns in der Zentralen Studienberatung der Uni Heidelberg. Sie erklärt mir heute, was Grübeln eigentlich ist und zeigt mir Tipps und Tricks für den Alltag, um aus dem Grübeln ins Handeln zu kommen. Was versteht man denn überhaupt unter Grübeln?
Also Grübeln bedeutet, dass man lange und intensiv über ein bestimmtes Thema nachdenkt. Man könnte auch sagen, man brütet über einem Thema. Und das Besondere beim Grübeln ist, dass man nicht zu einem Abschluss kommt. Also man findet keine Lösung, keine Veränderung einer schwierigen Situation, sondern man dreht sich so im Kreis dabei. Und eine weitere Besonderheit ist, dass Grübeln oft sehr pessimistisch ist. Mhm. Also man ist oft sehr kritisch und abwertend mit sich selbst dabei. Und Themen, über die typischerweise gegrübelt wird, sind zum Beispiel Konflikte, die man hat im Umfeld, in der Familie oder Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Oder auch bei Entscheidungen kommt es häufig auch zu langen Grübelprozessen. Und eine ganz wichtige Unterscheidung ist noch so die Frage Grübeln versus Sorgen.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das dasselbe, wie wenn man sich Sorgen macht? Weil es hört sich ja schon so an.
Vom Prozess her ist beides recht ähnlich. Also dieses sich im Kreis drehen, nicht zum Abschluss kommen, gibt es bei beidem. Und Grübeln ist insgesamt aber mehr auf die Vergangenheit bezogen. Also Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, Situationen, die passiert sind. Und dementsprechend ist Grübeln auch viel verknüpft mit Gefühlen von Niedergeschlagenheit, Frust, Scham oder auch Schuld. Und das Sorgen ist eher auf die Zukunft bezogen. Also Dinge, die passieren könnten, so durchaus ins Katastrophisierende hinein. Man hat Angst, man ist nervös, man ist verunsichert. Was könnte in der Zukunft passieren?
Das heißt, das Grübeln ist dann auch unproduktiv, weil man ja eigentlich nichts mehr ändern kann an der Situation?
Eben, genau.
Okay. Also so über seine Vergangenheit nachzudenken oder über Ereignisse, die schon vorbei sind, kann ja auch sinnvoll und positiv sein. Also wenn man über seine eigenen Fehler der Vergangenheit nachdenkt und es vielleicht zukünftig dann halt anders machen möchte. Aber woran merke ich denn, dass mein Grübeln zu viel ist oder was ist denn da eigentlich der Unterschied?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage, weil irgendwie ist es ja auch menschlich nachzudenken und wir müssen uns ja auch Gedanken machen, um uns weiterzuentwickeln, aus Fehlern zu lernen, in die Zukunft planen zu können. Also das gehört ja alles auch dazu zum Nachdenken. Und einerseits gibt es ja das Grübeln und das Sorgen, was ich eben beschrieben habe. Und der Gegenpol dazu, das positive Nachdenken, wäre das problemlösende Denken. Mhm. Oder das funktionale Nachdenken. Der Kernunterschied dabei ist, dass ich beim funktionalen Denken zum Ziel komme. Also ich verändere eine problematische Situation. Ich suche Lösungen, die ich umsetze und mich damit weiterentwickle. Und ich bin nicht abwertend zu mir selbst, sondern ich bin ganz klar und nüchtern und sachlich und kann so ganz aktiv Dinge angehen. Und wenn man sich jetzt so fragt, Mensch, woran merke ich denn, ob ich jetzt grüble oder mich sorge oder ob ich auf dem richtigen Weg bin und funktional denke, da gibt es so einen Trick. Man kann 2 Minuten lang fortfahren mit dem, was man tut, gedanklich, und dann kurz innehalten und sich 3 Fragen stellen, nämlich, bin ich jetzt mit einer Problemlösung vorangekommen? Habe ich etwas verstanden, was mir vorher noch nicht klar war? Und bin ich in der Zeit weniger niedergeschlagen geworden? Und wenn man nicht eine dieser Fragen ganz klar mit Ja beantworten kann, dann ist man wahrscheinlich am Grübeln und dann sollte man etwas tun.
Ich fühle mich gerade irgendwie richtig angesprochen oder als ob du in meinen Kopf geschaut hättest, weil so geht es mir tatsächlich sehr oft. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren mit den Fragen. Was sind denn dann die Konsequenzen von Grübeln?
Also zunächst mal bindet Grübeln ja ganz, ganz viel kognitive Kapazität. Mein Kopf ist voller Grübelgedanken und dann bleibt logischerweise viel weniger Raum, um mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und dann ist meine Problemlösekapazität eingeschränkt. Ich bin nicht mehr so handlungsfähig. Und Grübeln ist auch ganz viel innerer Stress. Ja? Dieses Pessimistische, sich im Kreis drehen, nicht vorankommen, das ist unfassbar stressig. Und das verursacht auch so eine ganz große innere Unruhe und bis hin zu Schlafstörungen auch. Und Grübeln führt auch oft dazu, dass sich Menschen sehr hilflos fühlen. Man kommt nicht voran, man wertet sich ab. Menschen haben das Gefühl, sie haben keine Kontrolle mehr, zweifeln an sich selbst. Und all das insgesamt führt einfach dazu, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist und unzufrieden ist. Und ganz fies ist aber, das stößt dann einen Teufelskreis an. Also man grübelt, das Ganze führt zu negativen Konsequenzen, die einen dann ja noch mehr verzweifeln lassen und noch mehr Anlass zum Grübeln geben. Und so dreht man sich im Kreis und schaukelt sich immer weiter hoch letztendlich.
Ja, ich habe auch teilweise das Gefühl, also wenn ich so darüber nachdenke, wie das bei mir ist, wenn ich grüble, dass ich einfach so sehr unaufmerksam bin, auch so meinem Umfeld gegenüber, weil ich so sehr in meinem Kopf bin in den Momenten, dass ich gar nicht realisiere, dass die Situation vielleicht ganz anders ist, als ich sie gerade wahrnehme.
Ganz also, genau, wie so eine Art Tunnelblick, genau. Den man dann entwickelt.
Ja. Wenn Grübeln so negativ ist, warum grübeln Menschen denn dann überhaupt?
Also zunächst mal startet eine Grübelepisode oft mit einer positiven Annahme über das Grübeln. Also Menschen denken sich, ach, wenn ich nur lang genug darüber nachdenke, dann wird sich mein Problem lösen, dann werde ich mich besser fühlen oder meine Situation besser verstehen. Und das ist oft so der erste Impuls, der das Grübeln in Gang setzt. Und kurzfristig wirkt Grübeln dann auch erstmal entlastend, weil es suggeriert, naja, ich tue ja was, ich mache mir Gedanken, ich bin irgendwie dran und das löst erstmal Unsicherheiten kurzfristig auf. Das ist aber natürlich ein Trugschluss. Langfristig stellen sich auch negative Konsequenzen ein, aber erstmal wirkt Grübeln durchaus belohnend und verstärkend und das führt schon auch dazu, dass man dranbleibt und weiter grübelt. Und Grübeln hat auch noch eine andere, ganz interessante Funktion auf die Gefühle. Es kann nämlich auch schützen vor belastenden Emotionen. Also ein Beispiel, wenn man zum Beispiel niedergeschlagen ist oder sich schämt, das sind zwei Gefühle, die generell schwer auszuhalten sind, dann kann das Grübeln die Emotionen deckeln. So nach dem Motto, lieber denken als fühlen. Und wenn die Leute dann aufhören würden zu grübeln, dann wäre ja erstmal viel mehr Raum da, um die Emotionen zu spüren. Mhm. Und das wäre richtig überflutend. Und viele Leute versuchen sich davor zu schützen, indem sie grübeln. Und Grübeln hat auch noch eine weitere Schutzfunktion, eine ganz andere. Es kann nämlich auch vor einem schlechten Gewissen schützen, wenn man prokrastiniert. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, vielleicht mal ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel etwas tun müsste, also im Studienkontext die Masterarbeit schreiben oder man überlegt, will ich mein Studium fortsetzen oder das Fach wechseln oder generell abbrechen. Man müsste ins Handeln kommen, etwas tun. Oft ist Handeln aber sehr unangenehm. Und dann neigen manche Menschen dazu, im Grübeln zu verharren. Und das führt dazu, dass die Menschen sich sagen, naja, ich bin ja dran am Thema. Ich mache mir ja ganz viele Gedanken. Mhm. Ich beschäftige mich ja täglich sozusagen mit meiner Masterarbeit. Ich denke ja nur noch daran. Und das ist aber eigentlich so eine Art Selbstsabotage. Ja, die Leute reden sich ein, etwas zu tun, obwohl sie eigentlich prokrastinieren. Und da hilft also Grübeln dabei, das schlechte Gewissen zu beruhigen. Und das kann ganz schön fies sein, weil die Leute dadurch manchmal jahrelang in so einem passiven Status verharren und es selbst gar nicht merken, weil sie ja die ganze Zeit grübeln.
Ich finde es auch interessant, weil wenn man so überlegt, könnte ich mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die eigentlich sich mehr gedanklich mit, ich weiß nicht, einer Masterarbeit auseinandersetzen, die ganze Zeit prokrastinieren, als Leute, die Masterarbeit einfach unterschreiben, einfach weil dieses Prokrastinieren, diese Gedanken hören ja dann nicht auf. Und es ist ja gleichzeitig einfach so unproduktiv, weil selbst wenn man in der Zeit irgendwas anderes macht, ich weiß nicht, irgendwelche Serien guckt oder so, gedanklich ist man ja immer dabei. Das heißt, man kommt ja dann irgendwie trotzdem nicht runter und kann auch das, was man stattdessen tut, eigentlich nicht genießen.
Ganz genau. Also eigentlich, wenn man so von außen drauf schaut, total paradox. Ja? Und das ist aber auch das Interessante, wenn man sich das mal bewusst macht, so was da eigentlich passiert und mal so einen Schritt zurücktritt und sich sagt, Moment, was mache ich hier eigentlich, ja. Manchmal ist das schon ganz schön bereichernd und kann manchmal auch so was auflösen. Ja, und was auch noch wichtig ist beim Grübeln, manchmal ist es tatsächlich auch Teil von psychischen Erkrankungen. Also zum Beispiel eine Depression geht ganz, ganz häufig auch einher mit Grübelepisoden. Oder es gibt noch eine andere Erkrankung, die generalisierte Angststörung. Da geht es vor allem um Sorgen. Man macht sich Gedanken, was könnte passieren in der Zukunft. Man geht ins Katastrophisieren hinein. Und ich finde auch noch ganz faszinierend das Grübeln im Rahmen der Zwangsstörung. Da ist es so, dass Menschen das Gefühl haben, gedanklich keinen Abschluss zu finden. Also das sind Menschen, die fühlen sich nicht so richtig in Kontakt mit ihren Gedanken und haben immer so das Gefühl, ich habe es noch nicht richtig durchdacht. Es hat noch nicht richtig Klick gemacht. Ich muss noch eine Runde drehen. Da gibt es noch ein Fachwort, das nennt sich mangelhaftes Erleben mentaler Kohärenz, dass man eben nicht richtig so einen Bezug hat. Und das führt eben auch dazu, dass die Leute sich immer wieder im Kreis drehen und keinen Abschluss finden, weil es immer unvollständig bleibt.
Aber was ist denn, wenn ich in einer akuten Gedankenspirale stecke? Also wie kann ich das Gedankenkarussell stoppen?
Also zunächst ist es ganz wichtig, das Grübeln erstmal zu erkennen und zu merken, oh, was passiert gerade? Nur dann kann ich auch etwas tun. Und da eignet sich zum Beispiel diese 2-Minuten-Regel, die ich eingangs erzählt habe, um überhaupt erstmal festzustellen, grüble ich gerade. Und was oft auch schon hilft, ist einfach einen Schritt zurückzutreten. Also sich zu sagen, stopp, ich stelle fest, ich denke gerade, aber ich bin nicht der Gedanke. Und ich kann meine Gedanken auch beobachten, wie Blätter im Fluss oder wie Wolken am Himmel, die an mir vorbeiziehen. Und so eine Art achtsame Distanzierung kann auch zunächst mal helfen, erstmal einen ersten Abstand zu kriegen. Oder genauso, was oft auch hilft, einfach mal aufstehen und den Ort wechseln. Das ist zum Beispiel besonders dann wichtig, wenn ich abends im Bett liege und grüble und nicht schlafen kann. Ganz wichtig, aufstehen, damit nicht das Bett am Ende noch mit Grübeln verbunden wird.
Ja, oh, stimmt.
Und sonst hätte man jeden Abend den Gedanken, ah ja, ich gehe zu Bett, jetzt geht's ja gleich eh wieder los. Ne? Das wäre ein ganz fieser Teufelskreis. Und generell, was ganz wichtig ist beim Grübeln, ist Ablenkung. Ja, weil die Idee ist, wenn ich mein Gehirn mit anderen Dingen beschäftige, ist weniger Raum zum Grübeln. Ja. Und ich kann zum Beispiel auf Sinneseindrücke achten. Also einfach mal aufmerksam meine Umgebung beobachten oder einen Achtsamkeitsspaziergang mache, wo ich mal ganz intensiv mit allen Sinnen meine Umgebung wahrnehme. Oder ich kann auch mich auf meinen Körper konzentrieren, den Atem wahrnehmen, mit dem Atem zählen, mit der Idee, mich abzulenken. Oder ich kann auch Aktivitäten nachgehen, also zum Beispiel lesen oder Podcast hören, ja, zum Beispiel diesen hier. Oder ich kann natürlich auch intensive Aktivitäten machen, zum Beispiel Sport oder die Wohnung putzen oder den Kleiderschrank ausmisten. Also generell ist schon die Idee, je fordernder, desto mehr lenkt es ab, ja, weil es braucht einfach meine kompletten kognitiven Ressourcen für die Aktivität und ich habe weniger Raum zum Grübeln.
Ja.
Und es gibt auch noch eine andere interessante Technik, die man auch leicht mal zwischendrin oder unterwegs anwenden kann. Und zwar eine Technik, die stammt ursprünglich aus der Therapie von emotionaler, also gefühlsmäßiger Überflutung. Und das lässt sich aber auch gut übertragen auf die gedankliche Überflutung. Und die Technik besteht darin, dass man starke Sinnesreize setzt. Also zum Beispiel eiskalt duschen oder eine Brausetablette lutschen oder eine Chilischote kauen mit der Idee, das sind ja schon echt krasse Reize. Und die reißen einen erstmal richtig raus, ja, weil man überrumpelt ist, irritiert und erstmal komplett abgelenkt vom Grübeln. Was auch generell hilft es, einfach mit anderen drüber zu sprechen, seine Gedanken mitzuteilen. Da kann man auch schon mal viel auch loswerden und gemeinsam auch sortieren. Und es gibt auch noch einen ganz witzigen Trick. Man kann sich verabreden mit seinen Grübelgedanken. Also man kann zum Beispiel sagen, Mensch, hallo alter Bekannter Grübelgedanke, wir kennen uns ja schon, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Aber heute Abend um 17 Uhr, da nehme ich mir 10 Minuten Zeit für dich und für all die anderen Grübelgedanken. Und dann schiebt man das sozusagen auf, das muss man auch üben, das wird nicht sofort klappen, mit der Idee, dass ich das Grübeln komprimiere auf ein festes Zeitfenster. Und dadurch gewinne ich auch nochmal Kontrolle zurück. Nicht das Grübeln bestimmt über mich, sondern ich entscheide, wann lasse ich welchen Gedanken zu. Also das hilft dabei, sich aus diesem Gefühl von Ohnmacht zu befreien. Mhm. Und für das Aufschieben von Grübelgedanken kann man auch Hilfsmittel nutzen. Zum Beispiel, man kann dann die Grübelgedanken, wenn sie kommen, aufschreiben auf kleine Zettelchen, die man dann hervornimmt, wenn man dann die feste Grübelzeit am Tag hat. Und da gibt es auch ganz süße Dinge. Zum Beispiel, hier habe ich mal mitgebracht, sowas, das nennt sich Sorgenfresser. Also so ein kleines Kuscheltier gibt es in allen möglichen Farben zu kaufen. Und der Mund des Kuscheltieres ist so eine Art Reißverschluss. Und da kann man Zettelchen reinstecken mit allen Sorgen und Grübelgedanken, die einen belasten. Ist auch total süß für Kinder zum Beispiel. Kann man sich aber auch im Büro platzieren, überall, wo es irgendwie um Gedanken geht und die dem Sorgenfresser anvertrauen.
Also Anna hat mir hier ein wunderschönes Bild von einem Sorgenfresser mitgebracht. Ja, auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Und ich fand es auch lustig, dass du das gerade gesagt hast mit diesen festen Zeiten, weil das ist immer so mein Hauptpunkt, wenn irgendwie Freundinnen von mir sagen, dass sie sich, ich weiß nicht, bei irgendwelchen Prüfungen oder so stresse, dann sage ich immer so, ja, plan dir mal so, also 2 Tage vorher darfst du dich stressen, vorher nicht. 2 Tage vorher ist okay. Und dann überlegen wir manchmal nochmal, okay, was haben wir gesagt? Ach so, ja, Freitag. Okay, Freitag darfst du dich stressen. Und ja, also ich versuche da selber noch ein bisschen dran zu arbeiten, weil ich halte mich meistens an meine eigenen Tipps nicht so gut. Aber so vom Prinzip her finde ich die Idee echt super.
Aber es ist auch schwer. Also das muss man auch sagen, es ist total schwer, weil Grübeln ist ja irgendwie auch total menschlich. Ja, machen wir alle, ist irgendwie unsere Natur, dass wir auch mal ins Grübeln geraten.
Ja, aber ich finde es auch irgendwie voll gut, sich immer so dran zu erinnern. Also ich habe das mal irgendwo gehört, dass Gedanken ja nur Gedanken sind und nicht die Realität und dass man sich das halt auch so vor Augen führen soll. Also dass es eben im Kopf einfach wie Radio ist und das ist halt einfach, man wird halt irgendwie so von seinem Gehirn so berieselt, aber das, was dabei rumkommt, das muss ja gar nicht der Realität entsprechen.
Total. Und ich finde auch, das sage ich auch ganz oft in der Studienberatung immer wieder, es ist ja eigentlich total faszinierend, was ist so ein Gedanke, ne? Ich kann einen Gedanken nicht messen, ich kann einen Gedanken nicht greifen, das ist einfach nur in meinem Kopf, in meiner Fantasie, das kann niemand von außen sehen und es ist nur so ein flüchtiges Produkt eigentlich, ne? Und das ist doch so faszinierend, aber wie viel Macht dann Gedanken irgendwie auf uns haben. Aber wenn man sich das mal bewusst macht, ne, Mensch, das ist so flüchtig, ich kann es nicht greifen, dann wird es manchmal auch ganz absurd, ne, so ein Gedanke. Und man hat nochmal die Möglichkeit, Abstand zu bekommen.
Ja. Was kann ich denn präventiv tun, um gar nicht erst ins Grübeln zu kommen? Also wie schaffe ich es, grundsätzlich weniger zu grübeln?
Also generell wäre mein Tipp, so triviales klingend, Tagebuch schreiben. Oder in der Fachsprache würde man auch sagen, expressives Schreiben. Dann klingt es nochmal wie so eine richtige Technik. Und das ist es auch. Also sich zu sagen, am Tag, man nimmt sich einfach die Zeit, zu einer bestimmten Uhrzeit, zum Beispiel 10 Minuten, alles aufzuschreiben, was einem durch den Kopf geht, ist total hilfreich, weil es hilft erstens, den Kopf frei zu bekommen. Ich habe es aufgeschrieben, ich muss es nicht mehr im Kopf halten. Zweitens hilft es auch schon dabei, Gedanken zu ordnen. Durch das Aufschreiben verarbeitet man ja auch schon ganz viel. Und drittens führt es auch dazu, wenn man die Gedanken mal niederschreibt, erscheinen die oft gar nicht mehr so bedrohlich. Weil dann wird es konkret, dann habe ich es schwarz auf weiß, dann kann ich mich irgendwie auch an den Gedanken gewöhnen, wie er da so auf dem Papier steht. Und das lässt dann manchmal die katastrophalsten Gedanken deutlich weniger schlimm erscheinen. Und generell empfiehlt es sich auch, statt dem Grübeln mehr zu üben, wie kann man funktional denken. Also ich habe ja anfangs schon erzählt, es gibt diesen Unterschied Grübeln versus Problemlösen. Und wenn ich es schaffe, mehr in Richtung Problemlösen zu gehen, ist auch automatisch weniger Raum zum Grübeln. Und das kann ich auch üben. Ich kann Problemlöse-Schemata anwenden, dass man sich überlegt, was ist mein Problem? Wo möchte ich hin? Was sind mögliche Lösungswege dorthin? Was sind Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen? Welche Lösung will ich ausprobieren? Wie setze ich die um? Und dann setze ich die um und dann ziehe ich ein Fazit. Mhm. Und das ist erstmal sehr schematisch, aber das kann ich üben auch bei Alltagsproblemen mit der Idee, dass ich das dann auch bei schwierigeren Themen immer mehr automatisch anwende. Und generell sollte man so weg von diesem ewigen Warum-Fragen. Also Krübeln fragt viel nach dem Warum. Ja, warum immer ich? Warum kriege ich es nicht hin? Ja, warum ist mir das schon wieder passiert? Mehr hin zu diesem Wie-Fragen. Wie kann ich es anders machen? Ja, wie kann ich es lösen? Wie kann ich vorbeugen, dass es beim nächsten Mal besser läuft? Das ist deutlich produktiver. Und das zu üben, hilft eben langfristig, aus dem Grübeln sich zu lösen. Und es gibt natürlich aber auch Dinge, die kann ich nicht lösen. Also da kann ich noch so viel problemlösendes Denken betreiben. Manche Dinge im Leben, die kann man nicht ändern. Ja, die sind, wie sie sind. Es gibt da ja so einen ganz schönen Spruch. Es ist eigentlich ein Gebet. Das heißt, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Und das spielt ja schon darauf ab, naja, es gibt eben auch viel, was ich nicht ändern kann. Und da sollte man so eine Haltung einüben von Akzeptanz. Und das nennt man in der Fachsprache auch radikale Akzeptanz. Das klingt total krass und es ist auch krass, weil es ist total schwer. Also ne, Dinge zu akzeptieren, die man nicht verändern kann, das ist eigentlich so die höchste Kür. Mhm. Aber es ist so wichtig, weil nur wenn man Dinge loslässt, hat man ja auch wieder zwei Hände frei. Und auch das kann man üben, indem man erstmal so mit kleinen Dingen anfängt. Also so Daily Hassles, ja, schlechtes Wetter, radikale Akzeptanz. Ja? Mit der Idee, dass man das dann eben auch immer mehr steigert und auch schwierigere Situationen immer mehr und leichter akzeptieren kann.
Ja, stimmt. Das ist ja, hat ja auch ganz viel einfach damit zu tun, wie man auf Dinge reagiert. Also dass man vielleicht dann auch so dazu neigt, alles immer direkt so als Problem zu sehen. Mhm. Was vielleicht gar kein Problem ist. Mhm,
ja. Das hat einen Rieseneffekt, die eigene Sichtweise und Haltung, die man so einübt.
Mhm. Wie ist das denn so beim Tagebuchschreiben? Gibt es da irgendwas, irgendeine Richtlinie oder so, wie viel man schreiben soll? Oder würdest du sagen, das ist komplett egal?
Mhm. Also wenn man sich jetzt sagt, ich nutze es aktiv, um gegen das Grübeln zu steuern und vor allem eben um belastende Dinge zu notieren, dann wäre es tatsächlich sinnvoll, das zu begrenzen. Also, dass man sich vorab eine feste Zeit markiert. Das können 10 Minuten sein, es können auch 20 Minuten sein, dass man sich dann auch einen Wecker stellt. Weil es kann natürlich schon sein, wenn es belastende Dinge sind, die man da niederschreibt, dass das auch anstrengend ist. Mhm. Und da ist es auch wichtig, das zu begrenzen. Und es ist dann auch wichtig, also man stellt sich einen Wecker, der klingelt irgendwann. Und dann ist es auch wichtig, die Aktivität für danach zu planen. Also sich danach was Gutes zu tun, um dann auch einen guten Abschluss finden zu können und sich wieder ablenken zu können. Mhm. Und man kann natürlich auch Tagebuch schreiben, um positive Ereignisse zu reflektieren. Das ist dann nicht in erster Linie jetzt grübelpräventiv, weil ich beim Grübeln ja vor allem die negativen Gedanken tangiere. Und beim positiven Tagebuchschreiben bin ich natürlich total frei, wie ich das für mich gestalte. Das ist ja, das zieht mich nicht runter, da muss ich das nicht automatisch begrenzen, sondern kann das gestalten, wie ich möchte. Und was auch noch ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist dieses Konzept von Achtsamkeit. Das ist ja gerade in aller Munde so, Achtsamkeit im Hier und Jetzt leben, den Moment nutzen. Und beim Grübeln ist es ja so, man lebt überwiegend in der Vergangenheit. Man beschäftigt sich mit dem, was war. Und beim Sorgen ist es so, man lebt in der Zukunft und beschäftigt sich mit dem, was noch kommt. Und es ist ja eigentlich so verrückt, wir sind gedanklich so oft in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber kaum in der Gegenwart. Dabei spielt sich das Leben ja genau in der Gegenwart ab, ja. Und viele Menschen leben auf diese Weise ihr Leben, ohne es wirklich zu erleben. Und da kommt jetzt die Achtsamkeit ins Spiel, weil die Achtsamkeit konzentriert sich ja genau auf die Gegenwart, auf den aktuellen Moment. Und das ist nicht kompatibel mit Grübeln und Sorgen. Also wenn ich es schaffe, achtsam zu leben, also im Hier und Jetzt, dann bin ich automatisch frei von Grübel- und Sorgengedanken, weil die ja eben einfach inkompatibel sind mit dem Hier und Jetzt. Und so eine achtsame Haltung kann man auch üben, indem man immer mal wieder innehält und sich sagt, stopp, was spüre ich eigentlich gerade jetzt in diesem Moment in meinem Körper? Oder was nehme ich wahr in meiner Umgebung jetzt gerade in dem Moment? Oder auch hin und her switcht zwischen Körper und Umgebung und auf diese Weise immer mehr lernt, sich wirklich auch im Hier und Jetzt zu verankern.
Was ist denn, wenn wirklich gar nichts mehr hilft? Was mache ich dann?
Mhm. Dann steckt vermutlich mehr dahinter. Mhm. Ich habe ja eingangs auch gesagt, Grübeln kann ja durchaus eine Funktion erfüllen. Also, dass es irgendwie schützt vor negativen Gefühlen oder ne, vor einem schlechten Gewissen bei der Prokrastination oder vielleicht eben auch Teil einer psychischen Erkrankung ist. Und wenn ich eben merke, ich komme jetzt mit all diesen Strategien an meine Grenzen, dann ist das Grübeln wahrscheinlich Teil, ne, so einer Funktion oder so einer Erkrankung. Und was ich machen kann, um da ein bisschen dahinter zu schauen, ist, dass ich mich mal frage, was würde denn passieren, wenn ich nicht grüble? Mhm. Dann kann man nur ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, erfüllt es vielleicht eine Funktion? Und falls man eben feststellt, Grübeln ist ein Symptom von einer psychischen Erkrankung, zum Beispiel Depression oder Angststörung, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, an der Erkrankung zu arbeiten. Und dazu ist es total wichtig, sich auch Hilfe zu suchen. Es gibt hier zum Beispiel an der Uni Heidelberg speziell für Studierende die PBS, die psychosoziale Beratungsstelle für Studierende. Und da kann man ganz niederschwellig Beratungstermine wahrnehmen und da auch diesem Thema auf den Grund gehen.
Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile so immer besser wird, was so Vorurteile angeht, was Therapien betrifft und sowas. Mhm. Aber auch um das hier nochmal so zu sagen, also es ist völlig legitim, sich Hilfe zu suchen. Und es ist auch kein, in Anführungszeichen, Problem zu klein. Also ich kenne auch viele Leute, die irgendwie sagen, ja, okay, aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Und es gibt ja andere Leute, die haben irgendwie größere Probleme und... Also ich weiß nicht, einfach sich so unverbindlich mal einen Termin auszumachen, wenn man das Gefühl hat, okay, es ist gerade was, das ich nicht gut alleine lösen kann. Das könnt ihr auf jeden Fall machen und ich verlinke euch das natürlich auch nochmal alles unter der Folge. Dann vielen, vielen Dank, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
Du willst noch mehr? Anne und ihre KollegInnen stehen dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn du im Studienalltag vor Herausforderungen stehst. Du kannst mit ihnen kostenlose Einzelberatung vereinbaren oder Kurse zu unterschiedlichen Themen belegen, die du dir oft sogar für dein Studium anrechnen kannst. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung.